What a feeling.
Woo. It's never been so easy
when I'm dreaming.
So I'm dreaming when you're with me. Just another lucky day.
Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised.
Ego FM.
Völlig überzogen, der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
Wir müssen es kurz erklären, wir singen am Anfang immer nur, weil wir glauben, dass wir irgendwann entdeckt werden.
Ja.
Dass irgendwann ein Musikproduzent,
ein Bohlen-Dieter vielleicht,
den Podcast hört und sich denkt, ja geil. Geil, geile Stimmen, ja. Traurig. Endlich mal was Neues in der deutschen Musikszene. Hoffmann, Kollmann, das ja. Du.
Der dreht in seinem Tesla richtig laut auf und denkt sich, geile Kacke. Ja, hole ich mir an Bord, die ja. Zwei.
Apropos Dieter Bohlen, ja. Wie hieß sein Kumpel noch? Andreas.
Elmar Wepper.
Thomas Anders hat einen wahnsinnig großen russischen Fanclub. Ja. Also viele einzelne, aber sehr viele russische Fans, warum auch immer.
Generell, Modern Talking, übrigens ganz kurz, waren in Russland sehr, sehr erfolgreich damals. Ja? Also mehr Fans als hier in Deutschland teilweise.
Und Thomas Anders, das wusste ich nicht, tritt halt immer noch auf, solo. Mhm. Und jetzt hat er halt seine Konzerte in Russland abgesagt und dann kamen so russische Fanmails, die dann fragten, wie jetzt nur wegen des kleinen Konflikts in der Ukraine oder was? Und dann hat er zurückgeschrieben, und zwar an alle seine Fanclubs, seine russischen, hat er sie mal aufgeklärt, was da jetzt gerade wirklich los ist zwischen Ukraine und Russland. Tabadabam.
So. Tapatabambam.
Der Aufklärer.
Thomas Anders. Tolle Sache, Frau Hoffmann. So, unsere Themen in der Sendung, ganz kurz, wenn ihr heute nicht reingehört habt, sei euch verziehen, ja, viel verpasst hat man auch nicht. Aber wir haben heute unter anderem über Wildschweine gesprochen. Frau Hoffmann, das müssen wir nochmal, war wirklich das Thema des Tages hier heute bei uns. Ja, es ging um das Wildschwein Putin.
Ah ja, genau, das soll einen neuen Namen kriegen.
Das heißt Putin, das wurde vor ein paar Jahren Putin getauft, jetzt sagt der Tierpark, sagt, so einen unmenschlichen Namen möchten wir, nee, keine Sau hat diesen Namen, keine Sau hat den Namen dieses unmenschlichen Widerlings verdient, sagt der Tierpark, also neuer Name her. Und Frau Hoffmann hat mir nicht geglaubt, dass Putin erstens nicht nur Wurzeln und Würmer frisst, sondern über 200 Kilogramm schwer ist.
Ja, nee, weil das auch vollkommen viel zu viel ist. Ja. Und dann habe ich mir gefragt, es geht doch gar nicht 200 Kilo. Und dann habe ich nachgeguckt und das normale, das gemeine europäische Wildschwein hat auch nur, selbst die Keiler, die Eber, die Großen, die haben eigentlich auch nur 100 Kilo. Das ist schon doppelt so schwer, als sein sollte. Aber dann gab es ja noch das Riesenmonstervieh, was leider auch erlegt wurde, was fast 500 Kilo auf die Waage gebracht hat.
Ja, sehen Sie mal, was es nicht alles gibt. Toni hat sich da auch noch mit eingemischt in das Thema. Der konnte das nämlich auch nicht glauben, dass Sie das nicht glauben können. Mhm. Hat gleich geschrieben, logisch werden Eber über 200 Kilogramm schwer. Und er schreibt, ohne Scheiß, ich bin bisher 2 bis 3 Keilern über den Weg gelaufen in meinem Leben. Ich früher Treiber bei Drückjagden war, also er war Treiber bei Drückjagden und hatte echt sehr, sehr Schiss, weil der auf einmal aus dem Wald rausgesprungen ist. Ja. Und es ist ein richtiges Kraftpaket, meinte er, richtig irre. Eine rollende Kugel, hat er gesagt.
Ich bin auch, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin auch ein Kraftpaket, aber ich wiege auch keinen 200 Kilo.
Ja.
Gut, okay, ich habe dazu gelernt. Jetzt kriegt der Kollmann von mir 4 Kugeln Eis.
Ja. Wir haben eine Sache in dieser Sendung heute nicht gemacht. Wir haben 4 Stunden lang nicht über den
Radnetzspinnen gesprochen. Wussten Sie, dass Radnetzspinnen, die Männlichen, einen abnehmbaren Penis haben, den sie auf das Weibchen werfen, wenn sie mit der Begattung fertig sind und dann rennen sie weg, damit sie nicht gegessen werden. Und während der Penis noch weiter pocht, ist das Weibchen abgelenkt und die männlichen Radnetzspinnen können sich vom Acker machen. Wussten Sie das? Nein.
Nee.
Ich wusste auch vorher nicht, dass Wildschweine 200 Kilo schwer werden.
Ich wusste auch gar nicht, dass ich es wissen will. Aber
ach so. Verzeihung.
Was ich eigentlich sagen wollte, Frau Hoffmann, wir haben es geschafft, 4 Stunden lang mal nicht über den Ukraine-Krieg zu sprechen, was an sich mal wirklich eine feine Sache ist.
Nee,
wann haben wir darüber gesprochen?
Naja, ich habe schon manchmal im Opener gesagt, dass ich das alles ganz schlimm anfühle.
Ja, aber so nicht direkt. Und man fühlt, es geht einem gleich ein bisschen besser, wenn man mal kurz abschaltet. Oder? Geht es Ihnen nicht auch so?
Ja, natürlich.
Ja?
Funny Coincidence. Wir haben auch mit unserem Podcast-Partner nicht drüber gesprochen.
Genau, wir haben heute nämlich Gäste, nämlich Sascha und Jule Lobo. Und müssen dazu sagen, das wollte ich schon immer mal sagen, Frau Hoffmann, nicht dieses Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet, sondern doch quasi, das kann man sagen, oder?
Genau so.
Dieses Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
Und zwar leider so weit vor der Sendung, dass es noch vor dem Ukraine-Krieg passiert ist.
Nämlich ein paar Tage davor.
Das bedeutet, jetzt wäre richtig sinnig gewesen, das Interview jetzt zu führen, aber es muss ja auch Allgemeingültigkeit haben.
Ja.
Und deswegen kann man sich das immer zu Gemüte führen, denn es geht einfach um die Konsumaufnahme und Verarbeitung von Medien.
Genau, um die Flut an Nachrichten, die uns heutzutage erreicht. Darüber sprechen wir mit Sascha und Jule Lobo. Und wundert euch nicht, Krieg ist in diesem Gespräch erstmal kein Thema.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Frau Hoffmann, vor einiger Zeit habe ich mit meiner Oma zusammen mal die Tagesschau angesehen und mich gefragt, wie viel sie mit ihren 84 Jahren überhaupt versteht. Ja, also was sie emotional berührt und oder vielleicht sogar wirklich interessiert. Denn in so einem Alter könnte einem ja eigentlich vieles egal sein, könnte man meinen. Aber sie sitzt wirklich jeden Abend um 20 Uhr vor dem Fernseher, um zu erfahren, was so vor ihrer Türe los ist. Und ja, auch wenn sie die Flut an Nachrichten und Informationen schier erschlägt, sie guckt sich das an. Und das ist nicht mal das Problem, denn diese vielen Informationen lösen Gefühle aus. Unsere heutigen Gäste sagen, dass genau diese Gefühle, gegen die man sich nicht wehren kann, total wichtig sind. Allerdings werden sie viel zu selten besprochen. Und deswegen möchten wir das heute mal tun mit Jule und Sascha Lobo. Grüß euch ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Hallöchen.
Gleich zu Anfang mal, was habt ihr gefühlt, als ihr heute die ersten Nachrichten geschaut habt oder gehört habt?
Die allerersten Nachrichten waren familiäre Nachrichten, die ich bekommen habe. Mein Schwiegervater hat nämlich mitgeteilt, dass dringend die Windeln gewechselt werden muss von unserem Sohn. Mein Gefühl demgegenüber war eigentlich positiv neutral gestimmt.
Jetzt muss man sagen, das Thema Podcasten, das ist für euch nichts Neues. Jule, du sprichst den Nachruf auf mich regelmäßig mit prominenten Gästen über das Leben und den Tod. Super interessant, super spannend. Sascha erklärt unter anderem in 2022 Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert, also welche Herausforderungen die Digitalisierung mit sich bringt. Jetzt macht ihr beide gemeinsame Sache. Was hat es damit auf sich?
Also ich glaube, wir haben die ganze Zeit schon gemerkt, jetzt auch in der Pandemie ist es total toll, zusammenzuarbeiten. Wir leben zusammen, wir haben viele Quarantäne und Lockdowns zusammen verbracht und haben gemerkt, dass es eigentlich toll ist, diese Gespräche, die wir am Küchentisch haben, über die Nachrichten, über die Welt da draußen. Wenn Sascha mir irgendwas... wenn Sascha mir irgendwas erklärt oder wir diskutieren und ich einen anderen Standpunkt drauf habe, da haben wir gemerkt, irgendwie wäre es doch cool, das aufzunehmen und auch in einem Podcast zusammenzuarbeiten, weil es, glaube ich, einfach zwischen uns ganz gut ist, auch mit der Arbeit und gut funktioniert, aber wir auch gemerkt haben, ey, das könnte für die Leute da draußen vielleicht auch hilfreich sein, weil Sascha und mir hilft es, wenn wir miteinander drüber sprechen und das versuchen, zusammen zu verarbeiten.
Mhm. Und dazu kommt eben auch noch, dass wir gerade ein Kind bekommen haben, 7 Monate alt ist er, das habe ich eben schon angedeutet. Und man möchte irgendwie kein Kind in eine katastrophale, schlimme, böse Welt gesetzt haben. Und das wiederum führt dazu, dass wir so ein bisschen versuchen, informiert zu bleiben, ohne an der Welt zu verzweifeln. Das ist gar nicht so leicht, aber es gelingt. Und es gelingt viel besser, wenn man das zusammen macht und zusammen darüber diskutiert und eben auch ganz viele unterschiedliche Standpunkte wahrnimmt. Manchmal bin ich da im Detail viel zu fakten- und bewertungsorientiert und dann sagt Juli, ja, das mag zwar stimmen, aber überlegt es doch mal von der anderen Seite und dann sehe ich, dass man das auch sehr anders betrachten kann und vielleicht nicht ganz so negativ oder kritisch betrachten muss. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir gegenseitig in unseren Gesprächen unsere Gefühle ernst nehmen und versuchen, daraus etwas zu machen, was am Ende uns die Welt besser bewältigen lässt.
Mhm. Ähnlich wie bei uns, Hoffmann.
Ja, so wie bei uns. Da treffen sich eure beiden Bubbles. Sag mal, worüber bezieht ihr denn die Flut an Nachrichten aus der heutigen Welt? Hat da eine aktuelle Tageszeitung in dieser schnelllebigen Welt überhaupt noch eine Chance oder irgendeinen Platz bei euch?
Es ist irgendwie lustig, weil als wir uns kennengelernt haben, habe ich so alle großen Tageszeitungen abonniert und dann ist die Zeit zu Hause und natürlich der Spiegel. Und Sascha, der für den Spiegel schreibt, schaut mich an und sagt, du hast den Spiegel abonniert und das ist Papier, das zu dir nach Hause kommt. Und ich dachte eigentlich so, hey, ja, du bist doch die Generation, die irgendwie zwischen, also ich habe mir vorgestellt, Sascha sitzt irgendwie zwischen Stapeln von Zeitungen zu Hause und ist aber da eigentlich eher der digitale Typ. Und ich muss sagen, ich bin eher so die Fraktion Spiegelzeit, Zeit gern Feuilleton auch. Ich mag es auch gern, Nachrichten unterhaltend wahrzunehmen, auch über Instagram zu konsumieren. Und bei dir habe ich eher das Gefühl, du bist so internationaler oft unterwegs und viel digitaler manchmal als ich.
Ja, das kann ich mir jetzt auch nicht erklären, wie das zustande kommt. Aber es ist tatsächlich so, dass bei mir ein großer Teil meines Medienkonsums über soziale Medien getriggert wird, aber dann mündet in redaktionellen Medien. Das ist also so eine ganz so eine relativ klassische Melange, muss man sagen. Da gibt es ja auch Untersuchungen zu, je nach Generation und je nach eigenem Präferenzen ist das dann unterschiedlich. Aber bei mir ist, sagen wir mal, 50% des Medienkonsums tatsächlich, dass ich Links über Twitter wahrnehme, die dann zu für mich vertrauenswürdigen Medien führen, wo ich dann Artikel lese. Das macht ungefähr die Hälfte aus. Nochmal ein bisschen was kommt auch über Instagram rein und vergleichsweise viel ist auch über verschiedene News-Plattformen, verschiedene News-Apps, was bei mir so reinfliegt. Reddit zum Beispiel.
Feel the News heißt nun euer gemeinsamer Podcast. Alles, was Deutschland gerade bewegt, findet dann einen Platz. Es soll quasi öffentlich darüber gesprochen werden, dass Nachrichten, das Weltgeschehen auch Gefühle auslösen können. Welche Nachrichten lösen denn bei euch besondere Gefühle aus? Und warum ist es eurer Meinung nach so wichtig, auch wirklich sich darüber zu unterhalten?
Da kann ich, glaube ich, sehr umfassend, erschlagend und sogar ein bisschen verkopft antworten, wie es ihr am liebsten habt. Es gibt ein ziemlich wichtiges Zitat von einem der großen Philosophen und Erkenntnistheoretiker Niklas Luhmann aus dem 20. Jahrhundert, nämlich, was wir über die Welt wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Das war tatsächlich damals so und was er damit sagen wollte, ist, dass ganz viel, was wir glauben zu wissen, eigentlich medial vorgefiltert ist und deswegen ein bisschen anders gelagert, als es vielleicht, wenn man so von der Realität sprechen möchte, sei. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und man muss ergänzen, was wir über die Welt wissen, wissen wir vielleicht aus Massenmedien, aber was wir über die Welt fühlen, fühlen wir durch soziale Medien. Und da haben wir jetzt gerade während der Pandemie gemerkt, wie ganz viele Menschen noch gar nicht so richtig umgehen können mit diesen Gefühlen, die durch soziale Medien geweckt werden. Stichwort Telegram und zum Beispiel die Radikalisierung, die da stattfindet, die natürlich eine ganz extensiv emotionale Komponente hat. Und darauf ein bisschen zu gehen und sagen, diese Gefühle, die machen was mit uns und wir müssen die einordnen, um zu verstehen, was eigentlich A da draußen und B mit uns passiert. Das ist so ein bisschen unser Ansatz. Sehr verkopft, wie gesagt, aber das schnurrt dann am Ende darauf zusammen, dass wir am Abendbrottisch sitzen und uns überlegen, ja, was macht diese Nachricht eigentlich mit uns? Ist das für uns relevant? Ist das für unseren Sohn relevant in 30 Jahren? Und wie gehen wir damit um?
Ja, und ich glaube, weil ihr jetzt gerade auch konkret nach einem Beispiel gefragt habt, geht es mir oft so, dass es oft einfach nur Phrasen und Sätze sind, zum Beispiel eine Greta Thunberg, die irgendwie dann durch Instagram geht mit diesem How dare you und sie sagt es und man sieht es und man fühlt es, was sie da sagt. Und ich glaube, dass wir so ein bisschen wegkommen müssen, eben, du hast es gerade schon angesprochen mit Telegram, Emotionen nur Menschen zuzuschreiben, die sich nicht richtig mit einem Thema auseinandersetzen und sozusagen, das ist so eine Stammtischatmosphäre, weil ich glaube, dass bei allen Menschen Emotionen sind und die sind vielleicht nicht immer so krass wie bei den Menschen, die sich dann radikalisieren, aber über diese Emotionen zu sprechen, finde ich, steht auch Menschen in 2022 sehr gut. Wir sind eine emotionalere Gesellschaft geworden und das irgendwie nicht außen vor zu lassen, fanden wir wichtig, weil es uns auch so ging, dass wir manchmal super freudig über Sätze und Themen sind und manchmal wirklich verzweifelt und traurig sind.
Sascha, jetzt hast du ja eben gesagt, wir versuchen unseren Sohn oder unsere Kinder nicht in eine schlimme, schreckliche Welt zu setzen. Geht man dann nicht auch auf Bestätigung? Macht man seine Bubble so weit auf, dass man entweder total negativ oder total positiv dem gegenüber bestätigt wird?
Da kann ich mit einem klaren Jein drauf antworten, denn gerade wenn wir uns soziale Medien anschauen, die heute für die großen Debatten hauptverantwortlich sind, ja, ob ein Thema groß abhebt, ist halt nicht mehr nur verantwortlich, da ist nicht mehr die Spiegel-Titelseite unbedingt verantwortlich, ausschließlich, sondern eben auch soziale Medien. Und gerade bei sozialen Medien unterschätzen viele Menschen, dass die gebaut sind von sehr klugen Menschen mit unbegrenzt viel Geld, um Emotionen zu wecken und zu verstärken und zu verbreiten. Das heißt, ein und dasselbe Thema, über das ich irgendwie einen kurzen Videoclip von der Tagesschau sehe oder einen Artikel lese oder eine Radiomitteilung höre und was mir denn in sozialen Medien präsentiert wird, kann komplett unterschiedliche Emotionen auslösen und auch unterschiedliche Intensitäten. Und ich glaube, das müssen wir so ein bisschen berücksichtigen. Es halte ich auch überhaupt nicht für schlimm. Das hat Julia ja gerade sehr gut gesagt, dass Emotionen, wir müssen auch so ein bisschen die Emotionen zurückholen von den Dauerempörten, die völlig beyond sind. Ja? Wir müssen uns auch ein bisschen so die Emotionen zurückholen, dass es völlig in Ordnung ist, auch mal an etwas zu verzweifeln und damit umzugehen. Aber ich glaube, dass es genau deswegen auch super wichtig ist, zu begreifen, diese Gefühle, die in ganz vielen Nachrichtenbereichen gar keinen Platz haben, machen absolut viel davon aus, wie Nachrichten am Ende auf uns wirken.
Mhm. Sprachnachrichten. Bleiben wir beim Thema Sprachnachrichten, die was anderes sind, für euch ein sehr wichtiges Tool. Jule hat vor kurzem im Interview gesagt, dass diese vielleicht das wichtigste neue Kommunikationsinstrument der digitalen Generation sind, Sprachnachrichten. Ich finde es persönlich immer ein bisschen ermüdend, vor allem wenn Kollegin Froffmann mir hier 10 Minuten...
Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag das selber nicht. Alles über eine Minute ist in eine Mail zu fassen.
Wieso ist denn dieses Tool eurer Meinung nach vor allem in dieser jungen Generation momentan so wichtig?
Also ich bin nach wie vor entgeistert, wenn Leute auf die Idee kommen, mich anzurufen. Ich möchte nicht, dass mein Telefon für Anrufe benutzt wird. Ich möchte eine Sprachnachricht bekommen, wenn es persönlich ist, und ich möchte eine Mail bekommen, wenn es geschäftlich ist, oder eine Insta-Nachricht oder Twitter. Ich finde, dass Sprachnachrichten so ein bisschen diesen persönlichen Kontakt umgehen. Ich finde es sogar viel respektvoller, mit der Zeit mit seinem Gegenüber umzugehen und eben zu sagen, hey, ich habe dir was zu sagen, aber ich habe nicht den Anspruch, den ich finde, eine ältere Generation schon manchmal hat. Ich habe entschieden, ich rufe dich jetzt an und du hast jetzt ranzugehen. Und wenn ich dich noch an 2 random Terminen anrufe, dann möchte ich, dass du da auch noch rangehst. Das finde ich bei einer Sprachnachricht respektvoller. Ich mag den Umgang, dass man sich das auch anhören kann, wenn wir schon bei Emotionen sind, wenn es einem gerade gut geht, wenn man Kapazität hat, mental sich anzuhören. Ich muss ehrlich sagen, ich arbeite schon seit Jahren in Podcasts viel mit Sprachnachrichten. Ich finde, es kommt einfach anders rüber. Ich meine, ihr arbeitet auch beim Radio und man kennt das, diese Lesermails, Leserinnenmails vorlesen. Das sind irgendwie Momente, wo ich mir denke, ich würde gerne die Stimme dazu hören. Ich würde gerne hören, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ich möchte gerne hören, ob die jung ist, wie die sich ausdrückt, ob die vielleicht vom Land kommt und ein Dialekt spricht oder nicht. Und gerade weil das so eine emotionale Art ist, was zu fragen oder was zu sagen, glaube ich, ist es perfekt für unseren Podcast und auch so wichtig, obwohl ich verstehen kann, dass diese 10 Minuten Sprachnachrichten in die Grenzüberschreitung sind, dann in die andere Richtung. Aber da würde ich als kleinen Tipp auf jeden Fall doppelte Geschwindigkeit und klare Grenzen abstecken geben.
Sehr gut. Wobei ich ja sagen muss, sorry, gebe ich dem anderen ja gar nicht die Möglichkeit, dazwischen zu antworten. Das ist so bei mir so, Respekt ist so eine Sache. Wenn ich den am Telefon habe, dann kann er wesentlich sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit, bumm. Und bei einer Sprachnachricht, oh Gott, ich muss mir das jetzt anhören, weil es könnte ja mega wichtig sein, aber ich darf nicht dazwischen reden und ich darf nicht Widerworte geben. Und deshalb ist das so für mich so, Sprachnachrichten ist nicht so mein Ding. Aber Jule, du hast eben schon gesagt mit Dialekt. Das ist ein super Stichwort. Jule, du bist auf dem Land geboren, so wie ich. Sascha ist ein Großstadtkind. Gibt's da gewisse Lebensrealitäten, die da auseinanderdriften? Und wie findet ihr dann wieder zusammen? Oder ist es sowieso schon Schnee von gestern und das hat überhaupt nichts mehr zu sagen, Großstadt und Landratte?
Also, ich meine, bei uns ist noch ein größerer Unterschied, weil Sascha einfach auch in einem sehr akademischen Umfeld groß geworden ist und dann noch in West-Berlin und dann auch noch irgendwie sehr pulsierend in diesen Zeiten, in denen halt in Berlin auch so zu dem Berlin wurde, was es heute ist. Und ich bin halt in Süddeutschland auf dem Land aufgewachsen. Es dauert irgendwie 100 Kilometer zur nächsten Stadt zu fahren und meine Großeltern kamen aus der Landwirtschaft und das ist irgendwie natürlich ein Unterschied und ich glaube, dass sich das auch heute immer wieder zeigt. Es ist natürlich nicht so, dass wir sagen, jedes Thema ist für zwei völlig unterschiedliche Blickwinkel, aber manchmal gibt es eben einen Twist, den Sascha erkennt, den ich so gar nicht gesehen habe. Ich finde es manchmal wichtig, philosophischer und abstrakter auf Themen zu blicken. Das hilft mir auch manchmal, weil ich manchmal sehr down to earth dann irgendwas ansehe und merke, da braucht es aber einen größeren, das bigger picture. Und ich glaube, manchmal hilft es dir aber auch einfach, wenn ich dir sage, der Ukraine-Konflikt ist gerade wichtig, aber es gibt sehr viele Menschen in dem Land, die eben nicht einen ganzen Tag Zeit haben, 26 Facetten von diesem Konflikt sich durchzulesen und 8 Nachrichtenportale gleichzeitig zu checken. Und die dürfen trotzdem mitreden und die haben trotzdem vielleicht einen total emotionalen Zugang zu dem Thema, weil sie da Familie haben oder so. Und das ist auch, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, da ergänzen wir uns sehr gut. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, dass bei uns einfach auch ein Altersunterschied da ist. Wir sind knapp 20 Jahre, das merkt man natürlich auch. Wir kommen aus einer unterschiedlichen Zeit, Ort und Sozialisation.
Ja, und dazu kommt, dass ja auch ein ganz wichtiger Grundaspekt von unserem Podcast das Zusammenreden ist, um zu überprüfen, sind denn meine allerersten Gefühle, die ich irgendeiner Nachricht gegenüberbringe, jetzt richtig oder legitim oder sind die so ein bisschen daneben geschossen, sind die ein bisschen überschäumend, weil das vielleicht habe ich mich davontragen lassen. Und dadurch, dass egal wie viel Wissen man zu irgendwas angehäuft hat, man lässt sich in den sozialen Medien, in der Debatte insgesamt, auch durch Nachrichten immer mal wieder davontragen. Ich kenne praktisch niemanden, dem das nicht passiert. Völlig unabhängig vom Bildungsgrad, Intelligenz und noch und so weiter und so fort. Und das wiederum heißt, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man mit einer anderen Person, der man vertraut, darüber sprechen kann. Mein erster Impuls, war der jetzt besonders klug und ich hatte ein Gespür für die Dinge? Oder bin ich zum Beispiel einer Manipulation aufgesessen oder Propaganda oder kenne ich nicht das gesamte Bild? Und sich das zu fragen und auch mit Recherche zu fragen, das ist etwas, was, glaube ich, jedem ganz gut zu Gesicht steht. Und das geht mit einer Partnerin oder einem Partner einfach sehr viel besser.
Die Kraft des Arguments, an die glaubt ihr persönlich, habe ich jetzt schon so ein bisschen herausgelesen. Warum ist die eurer Meinung nach bei den meisten Menschen immer sehr emotional? Und hat genau diese Emotionalität bei euch auch öfter schon mal eine Diskussion angepasst oder irgendwie verändert?
Das glaube ich schon, dass man häufig unterschätzt, wie sehr Gefühle auf allen Seiten auch in die vermeintlich total rationale Diskussion eingreifen. Das, was Julia gerade schon gesagt hat, die Art und Weise, wie man etwas vorträgt, sie meinte, dass die Stimme, die Intensität, die Betonung und so, das möchte man auch hören, das unterscheidet sich ziemlich stark von Person zu Person und das macht einen Unterschied in dem Moment, wo man merkt, die Person sagt die gleichen Worte, total emotional, das wirkt anders überzeugend, als wenn man das einfach nur so unbeteiligt vorliest. Und deswegen glauben wir, dass natürlich die Kraft des Arguments am Ende absolut relevant ist. Wir können jetzt nicht so tun, als könnte man irgendwie einen, sagen wir mal, politischen Konflikt irgendwie so herbeispüren und so sphärisch umtänzeln und dann weiß man genau Bescheid. Aber es ist eben auch ein kompletter Trugschluss zu sagen, wir haben alle Fakten, jetzt wissen wir, wie es was los ist, wenn man diese Gefühle komplett ignoriert. Und deswegen glauben wir, durch einen Zugang zu Themen, der zwar faktenorientiert ist, aber die Gefühle nicht ignoriert. Das ist das, was es A, nicht so oft gibt und was B, aber trotzdem notwendig ist.
Und ich glaube, was diese Situation, die wir in dem Podcast aufmachen, wie wahrscheinlich alle da draußen auch von euch privat kennen, dass man eben mit Menschen zu Hause am Tisch sitzt, mit der Großmutter, mit dem Partner oder mit den Eltern und dann läuft die Tagesschau in einem sehr intimen Moment, man ist gerade beim Abendessen oder so und dann fängt man an, über Politik zu reden. Manche Familien haben ja sogar die Regel, bei uns wird nicht am Tisch über Politik geredet, weil es so emotional wird. Und aus dieser Emotionalität Leute ihre Standpunkte vortragen zu lassen, finde ich, hat eine Dynamik, die total spannend, sicherlich für viele auch ermüdend, aber total spannend sein kann, weil das sind ja Menschen, die einem wichtig sind, wo man was vortragen will, es ist einem wichtig, die Menschen zu überzeugen. Und dann wird es emotional und dann trägt man das vor. Und wir plädieren dafür, trotzdem zu sagen, kann es vielleicht sein, dass das Gegenüber falsch liegt? Kann es vielleicht sein, dass ich selbst falsch liege? Und mit dieser Offenheit in eine Argumentation reinzugehen oder in eine Debatte reinzugehen und sich vielleicht dann auch überzeugen zu lassen von der Kraft des Argumentes vom Gegenüber, von einem Familienmitglied, das ist so ein bisschen unser Go-To, wie man da rangehen sollte, dass man eben am Ende nicht diskutiert, um diskutiert zu haben, sondern entweder um andere zu überzeugen oder um selbst so überzeugt zu werden.
Jule, Frage an dich zuerst. Was bringt euch, also welches Thema ist es, was euch von 0 auf 100 sofort bringt, emotional?
Also ich würde sagen, was sicherlich mit am häufigsten diskutiert wird, ist alles, was so rund um das Patriarchat, Ungerechtigkeit in jeder Form zu tun hat. Also jetzt in dem Fall dann irgendwie Benachteiligung von Frauen. Das ist was, wo wir viel diskutieren und wo wir beide aber, also das ist jetzt ein Thema, wo wir auch beide eine Linie fahren und eigentlich alles cool ist. Und trotzdem gibt es manchmal Standpunkte, wo ich sagen muss, das kannst du nicht nachvollziehen. Du bist keine Frau. Du kannst hier irgendwie mitfühlen und kannst sagen, ja, ich verstehe das irgendwie. Aber du bist ein Mann und du profitierst auch von diesem System. Und da wird es schon auch manchmal emotional, weil ja, wir einfach involviert sind, weil es natürlich auch mit Kindern nochmal viel krasser ist, wenn man sich dann überlegt, wenn man einen Jungen bekommt, in welche Welt will man den erziehen, wenn man ein Mädchen bekommt, wie wird die behandelt von dieser Welt da draußen und wie soll sie sich zeigen und so. Und das sind, glaube ich, alles so, das ist so ein klassisches Thema, das betrifft ein sehr privates Familienumfeld, aber geht dann eben auch in eine Debatte, die hochpolitisch ist und am Ende ja auch bis in den Bundestag oder jetzt gerade in die Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert wird. Und man sieht da dieses Bild dieser sehr vielen alten weißen Männer im Raum und man denkt sich, es wird über Sicherheit gesprochen und Frauen sind nicht dabei. Wieso? Ja.
Ja, das muss ich nochmal gerade rücken, weil nicht, dass Julia das falsch gesagt hat, aber es ist überhaupt nicht so, dass ich nur zu Themen rede, wo ich unmittelbar betroffen bin, um Gottes Willen. Das, glaube ich, ist auch als Prinzip erstmal falsch. Das heißt, ich habe selber sehr ausufernde Meinungen zu diesem Patriarchatskontext und auch Frauen, nicht Männer, Menschen mit Gebärmutter, also alles für mich, da schaue ich erstmal drauf und entwickle dann dazu eine Meinung. Ich neige manchmal dazu, mir etwas zu schnell Meinungen zu bilden. Das ist auch zwischen uns ab und zu ein Diskussionsthema, aber natürlich rede ich da komplett mit. Und ich glaube, es ist auch legitim. Ich glaube, wir landen in einer schwierigen Gesellschaft, wenn alle nur noch davon reden, wovon sie unmittelbar betroffen sind. Auch wenn man Betroffenheit anders einschätzen und bewerten kann als Nicht-Betroffenheit. Ich glaube, das sollte man schon tun. Aber nur zu sagen, du bist nicht betroffen, also halt die Schnauze, das ist, glaube ich, nicht die richtige Herangehensweise. Nämlich unter anderem deswegen, weil ganz viele Dinge, von denen wir jetzt glauben, wir seien nicht unmittelbar betroffen, könnte uns früher oder später doch betreffen. Ganz das simple Beispiel, was ich da bringen kann, das von Juli eben erwähnte Patriarchat. Das ist zwar tatsächlich eines der zentralen Unterdrückungsinstrumente bzw. Ideologie gegen Frauen gerichtet, aber tatsächlich schnürt es auch viele Männer und andere in ein sehr enges Korsett. Und auch unter dem kann man leiden, wenn man zum Beispiel ein wahnsinnig toxisches Männlichkeitsbild einfach vorgelebt bekommt und tatsächlich denkt, es ist komplett alternativlos, es geht gar nicht anders. Auch das sind so patriarchale Funktionen. Insofern, ich finde es schon wichtig, dass man über Sachen diskutiert, selbst wenn man oberflächlich glaubt, dass es einen nicht betrifft. Mhm. Mhm.
So viele Menschen haben das Gefühl, dass die Welt immer verrückter wird, dass sie aus den Fugen gerät. Welche Rolle spielen denn die Medien dabei? Sascha, du hast vor einigen Jahren mal geschrieben, für viele Menschen sind Medien unglaubwürdig, wenn nicht gar die Hauptschuldigen am Übel dieser Welt. Das stimmt zwar nicht, aber sie tragen eine Mitverantwortung und müssen sich ändern. Also wie hat sich das Verhältnis zwischen den Medien und dem Publikum denn mittlerweile verändert?
Das hat sich durch soziale Medien ganz radikal verändert. Das, glaube ich, bestreitet überhaupt niemand. Aber die Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann und die Rückwirkungen auf redaktionelle Medien, große Massenmedien, die sind schon, sagen wir mal, weitreichender, als das häufig umgesetzt wird. Das fängt zum Beispiel mit Transparenz an. Ich glaube, dass Transparenz ein sehr wichtiger Wert ist, der in großen redaktionellen Medien noch ein bisschen zu kurz kommt. Ja, ich weiß zum Beispiel von mehreren Leuten, die über Politik schreiben und selbst Mitglied einer Partei sind, aber das steht nirgendwo. Und das finde ich eher schwierig. Ja, da würde ich sagen, das wäre aus meiner Perspektive sinnvoll, das transparent zu machen. Dass ich bei politischen Kommentaren nicht dazu sehe, welche politische Position hat eigentlich die Person selbst. Das wäre ja auch ein Punkt, den man machen könnte. Das ist eine Facette, wo sich Medien ändern können. Und dann gibt es natürlich ganz grundlegend Schwierigkeiten mit der extrem hohen Taktung von dem, wie Nachrichten funktionieren. Es ist halt heute irgendwie alles Eilmeldung und Ticker und Twitter und ständig eskalierende Geschehnisse. Und Medien sind da gezwungen, einerseits, ist auch ein richtig schwerer Job, einerseits die Qualität einigermaßen hochzuhalten und andererseits aber diesen irrwitzigen Takt mitzufahren. Und das ist gar nicht so leicht. Und ich glaube, dass deswegen wir sehr viel stärker schauen müssen, wie können wir als Gesellschaft mit solchen Nachrichtensituationen besser umgehen. Ist es vielleicht sinnvoll, das anders zu betrachten? Müssen sich auch die Medien selbst verändern? Ich würde es mit Ja beantworten, aber es ist jetzt leider ehrlicherweise nicht so, dass ich so eine Generallösung habe hier in 3 Schritten. Man muss einfach nur 1, 2, 3 und dann ist alles fertig.
Ist es die fehlende Transparenz, von der du gerade gesprochen hast, dass so viele Menschen auch das Vertrauen in die Medien verloren haben? Oder ist es die Taktung?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es noch viele andere Gründe. Ja, so ein bisschen sind ein paar Medien auch noch von der Haltung im 20. Jahrhundert übrig geblieben. Gleichzeitig hat sich die Gesellschaft irgendwie stark verändert. Ja, das hängt auch damit zusammen, jetzt nicht nur mit dem Internet, der digitalen Vernetzung, aber auch mit der digitalen Vernetzung. Es hängt einfach damit zusammen, dass inzwischen viel mehr Stimmen zu hören sind. Ja, so eine Bewegung wie Black Lives Matter, die konnte nur durch soziale Medien überhaupt entstehen. Und sie hat gezeigt, dass es eine Wahrnehmung gibt von einer gigantischen Menschengruppe, die zwar in den Vereinigten Staaten jetzt zumindest eine Minderheit ist, aber die ist riesig. Und diese Wahrnehmung war bisher in ganz klassischen Medien nicht ausreichend repräsentiert. Wenn man sich dann irgendwann verraten fühlt von den Medien, weil bestimmte Haltungen, bestimmte Meinungen, bestimmte Perspektiven gar nicht mehr drin sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dadurch ein Vertrauensverlust geschieht.
Lasst uns zum Schluss mal noch kurz in die Zukunft blicken. Wie sieht unsere Gesellschaft und vor allem der Konsum der Medien, über den wir gerade gesprochen haben, eurer Meinung nach so, sagen wir mal, in 20 Jahren aus?
Also ich glaube, dass wir gerade an einem Punkt sind, in dem so ein bisschen neu justiert und gefiltert werden muss. Wir kennen so ein bisschen diese, ich sage jetzt mal, unbeholfenen, sicher für viele Menschen hilfreichen Versuche von Triggerwarnungen in sozialen Medien oder so. Das ist ja aber einfach so ein bisschen eine Art Eigenschutz, zu sagen, wir kommen eigentlich alle nicht so richtig damit klar, was für eine Masse an Informationen da jeden Tag auf uns einprasselt, emotional nicht und auch vom Verarbeitungslevel her nicht, weil man sich vielleicht nicht in 10 Themen so einlesen kann. Das merkt man ja auch, dass es immer so dieses eine große Thema gibt und schon, wenn irgendwas daneben passiert, ist es eigentlich, ich würde nicht sagen egal, aber es fällt nicht mehr so auf, weil es halt so unfassbar viel ist zu diesem einen großen Thema, dass man einfach nicht diese 20 Themen sich informieren kann. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass man da sehr oft die junge Generation sieht. Das ist uns auch total wichtig, im Podcast vor allem auch mit jungen Menschen drüber zu sprechen, weil ich glaube, dass die Lösung wahrscheinlich in unserem Sohn, in unseren Kindern und Kindeskindern liegt, die in Medien anders konsumieren werden. Und ich glaube nicht, dass es da eine Regel von den Medienschaffenden geben muss, sondern ich glaube, dass die User Experience dahinter, das so ein bisschen bestimmen wird, wie werden Medien konsumiert und genutzt. Das ist jetzt meine Meinung, ich weiß gar nicht, was dein Standpunkt dazu ist, aber ich würde so ein bisschen sagen, lass uns auf die Jugend blicken, wie konsumieren die Medien später, und die machen die Regeln für einen anderen Medienkonsum, der, glaube ich, ein bisschen, ich möchte es nicht sagen gesünder, weil das hört sich für mich so an, als wäre es gerade ungesund, das finde ich nicht, aber ich glaube, dass es gerade schon überfordernd für einige Leute sein kann, und das sieht man ja auch, dass es einfach Menschen gibt, die nicht mehr können, und da würde es mich sehr interessieren, wie jungen Menschen das lösen.
Meine Position ist, ohne dass wir uns da abgesprochen hätten, überraschend ähnlich. Das habe ich in meinem letzten Buch schon genauso formuliert. Nämlich, ich glaube, dass die Jugend, jetzt erstmal jüngere Menschen, die aufgewachsen sind mit den Medien, die auch mit der Taktung aufgewachsen sind, dass die fast von alleine einen Umgang damit entwickeln, der gesünder ist. Da können die Älteren, ich würde mal sagen, alle über 25, sich abschauen, wie diese Generation Z umgeht mit solchen Mechanismen wie TikTok, weil da relativ schnell ein Umgang entstanden ist, der sehr viel cleverer, aus meiner Sicht cleverer und eben auch so am Ende mit ein bisschen mehr Selbstschutz verbunden ist, als das bei vielen Älteren der Fall ist. Wenn ich mir angucke, wie, ohne das jetzt böse zu meinen, im Schwerpunkt die Boomer-Generation auf Facebook auf Fake News reinfällt, auch nachweisbar ist das zu einem viel höheren Prozentsatz der Fall, als dass junge Leute das tun, dann sehe ich, okay, es gibt in den Altersbereichen unterschiedliche Umgänge damit. Und das macht mich sehr zuversichtlich, weil es sich doch schon verbessert.
Mhm. Spannend.
Sascha, Jule, wir können, glaube ich, stundenlang über das Thema Nachrichten.
Machen wir unseren Podcast auch.
Genau, da wollen wir auch drauf hinweisen. Letzte Frage aber von uns zum Schluss. Was bedeutet für euch Glück? Wer anfängt, ist mir wurscht, meinetwegen auch durcheinander.
Glück ist bei mir etwas, was sich immer weiterentwickelt, aber gleichzeitig ist so das Fundament davon, dass ich in einer Geborgenheit zusammen mit Jule meinen kleinen Sohn umarme, und dann lacht er mich auf eine Weise an, die man, glaube ich, nur kennt, wenn man Kinder hat. Ich möchte das niemandem anderen vorschreiben, aber das ist meine spezielle Form von Glück, die ich vor unserem Sohn auch so gar nicht kannte, bloß gehofft habe, dass er existiert, und siehe da, ist es tatsächlich so.
Bei mir ist es, also wahrscheinlich auch Teil dieser Antwort ist dann das, aber für mich ist Selbstverwirklichung und irgendwie sein eigenes Ding machen zu können, und in dem Fall ist es bei mir Familie und auch manchmal kochen und ein Buch lesen und einen Film sehen, also so ein bisschen meinen Alltag so gestalten zu können, wie ich möchte, und meine Familie da so mit einbauen, beziehen zu können, wie ich möchte, dass ich am Ende vom Tag sage, ich habe meine Lebenszeit so genutzt, dass ich zufrieden bin und glücklich bin, ist für mich so das größte Glück, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt keine Zeitverschwendung betrieben und habe mich mit Dingen befasst, die gut sind. Und da kann ich jedem Kinder und Familie empfehlen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch schon vor meinem Sohn jetzt eine gute Zeit gehabt, indem ich so ein bisschen gemacht habe, was ich wollte. Und ich glaube, so Eigenwirksamkeit und Selbstverwirklichung sind auf jeden Fall, das klingt jetzt schon so richtig nach so einem Psychologie-Podcast. Aber es hilft wirklich. Also ich finde, Selbstwirksamkeit, das fühlt sich wahnsinnig gut an.
Uns hat es sehr gefreut, dass ihr heute Zeit für uns hattet. Wir dürfen Feel the News empfehlen. Da kann man eure Themen weiterhin, ich hoffe, sehr, sehr lang wöchentlich bestaunen und behören. Sascha Lobo und Jule Lobo, vielen Dank.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Werden Sie Medien, Frau Hoffmann, in Zukunft anders konsumieren?
Ja.
Ja? Inwieweit?
Ich habe mich ja auch schon so schwer getan, weil sie mir ja erzählt haben, dass sie nachts wach liegen und dann scrollen sie und dann zappen sie und man sieht ja nichts anderes außer Kriegsbilder, was ja auch gerade so ist.
Ja.
Es ist einfach ein weltweit bewegendes Thema und man möchte ja auch teilhaben und informiert werden, aber ich kann auch irgendwann nicht mehr abschalten. Also ich scrolle und sehe und
ja,
scrolle
so
und schaue und dann sehe ich auch noch... Ja, dann sehe ich die Klitschko-Brüder und dann sehe ich, was früher der ukrainische Präsident alles so gemacht hat und dann sehe ich wieder was Neues von Putin und dann habe ich wieder Angst wegen der Atomreaktoren und ich bin einfach vollkommen überfordert.
Ja, so geht's mir auch. Gestern Nacht, lange wachgelegen, Frau Hoffmann, ganz seltsame Szenen zum ersten Mal in meinem Leben, wie ein Militär ein Atomkraftwerk beschießt, live, also wirklich live über eine Webcam verfolgt das Ganze, mitten in der Nacht. Ich habe geguckt, wer online ist, mit dem man das teilen kann. Es war aber fast niemand online, außer unserem Chef, Frau Hoffmann, und mit dem habe ich dann zusammen die Nacht verbracht, um dieses krasse Ereignis einfach mit jemandem besprechen zu können.
Ja, das ist schon mega, mega heftig. Man muss halt irgendwann ausschalten. Und wir haben das große, große Glück, das muss man sich auch erstmal wirklich vor Augen führen und verinnerlichen. Wir haben das Glück, dass wir abschalten können, wenn wir wollen.
Genau.
Es gibt einfach gerade enorm viele Menschen, die das nicht können, die auf der Flucht sind, die noch vor Ort sind in der Ukraine und auch selber in Russland sind und gegen den Krieg demonstrieren und die können das alles nicht abschalten.
Genau.
Und
dazu gehört übrigens Anna Kostuchenko, das ist eine Journalistin, die eigentlich vor dem Krieg noch hätte ausreisen können aus Kiew, sich aber entschlossen hat, in Kiew zu bleiben, um der Welt zu zeigen, was da vor Ort passiert. Die haben wir versucht, für heute in den Podcast noch kurz mit reinzunehmen. Allerdings ist das Internet momentan gerade so schlecht in Kiew, dass es nicht geklappt hat, aber vielleicht braucht man nächste Woche.
Ja? Man weiß es. Genau. Vielleicht nächste Woche. Weil ganz ehrlich, auch wenn es noch so schrecklich klingt, der Krieg wird lange nicht vorbei sein.
Genau. Dieser Podcast wird auch lange nicht vorbei sein. Darauf dürft ihr euch einstellen. Nächste Woche, Folge 78. Wir klangen heute so professionell, Frau Hoffmann.
Ja, das ist schlimm. Ja? Wir müssen mal wieder ein bisschen Bullshit reinholen. Ich mache mal wieder hier meine Bananenhaltung. Ich bin ein Seehund. Mir geht's gut.
Aber wo Bullshit. Falls ihr Frau Hoffmann sehen wollt, wir hatten heute in der Sendung die große Hoffmann-Kollmann-Handtaschen-Weltmeisterschaft, Weitwurf-Weltmeisterschaft. Frau Hoffmann hat sich gut geschlagen. Danke. Gefühlte 15 Meter.
Ich glaube, das Equipment hat nicht richtig gut gestimmt. Ja?
Das ganze Spektakel könnt ihr nochmal im Video nachsehen auf der Hoffmann-Kollmann-Instagram-Seite.
Das klang wieder zu professionell.
Ah, sorry.
Scheiße,
Mann. Ich mache nochmal.
So, danke.
Ja?
Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber.
Ah, das war der falsche Moment. Hier sind wir. Tschüss.
So viel zu Professionalität.
Das war Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
Schöne neue Radiowelt.
Was machen Sie denn? Essen wir jetzt ein paar Flocken. Was machen? Was passiert?
Ich hab den Ingmar-Schnaps nochmal getrunken.
Ja, komm, essen wir jetzt noch ein kleines...